Ich bin ja froh, dass so viel los war die letzten Wochen. Ja, bei uns ist eben einiges in Bewegung und das sieht man auch. Also mit uns meine ich vor allem die Community rund um Arbeits- und Gesundheitsschutz, aber natürlich insbesondere auch die Arbeitsmedizin und unseren Verband, den VDBW. Denn im Herbst ist bei uns traditionell die Zeit des Deutschen Betriebsärztekongresses. Wir hatten erst die letzte Folge darüber gesprochen und ich habe wieder mein Mikrofon mitgenommen und ein paar wertvolle Impulse einsammeln können. Und dann war ja da noch Anfang November die A plus A. Und was wir dort gemacht haben, verrate ich euch natürlich auch noch. Euch, die euch genau dafür interessiert, was passiert, wenn Arbeit auf Gesundheit trifft.
Arbeit trifft Gesundheit. Der arbeitsmedizinische Podcast. Mit Susanne und Lukas.
Heute über die Themenvielfalt der Arbeitsmedizin im Rückblick auf den Deutschen Betriebsärztekongress. Ich bin Lukas und das ist Arbeit trifft Gesundheit, der arbeitsmedizinische Podcast für Beschäftigte und Arbeitgebende, Führungskräfte, PersonalerInnen und. Eben alle, die sich für gesunde Arbeit interessieren. Und dazu zählen offenbar auch eine Menge Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, wie ich auf dem 41. Deutschen Betriebsärztekongress in Rostock herausgefunden habe. Ich habe mich auf jeden Fall über das viele tolle Feedback gefreut und ich muss ja auch sagen, dass uns so viele Ärztinnen und Ärzte hören, ist für mich und für unsere Arbeit eine tolle Bestätigung und natürlich auch für unser Anliegen, über Arbeitsmedizin zu sprechen. Aber denkt auch daran, wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn. Wir haben auf unserer Seite www.vdbw.de/podcast eine Episodenübersicht und dabei auch beispielsweise Praxisthemen wie Eignungsuntersuchung, Nacht- und Schichtarbeit, arbeitsmedizinische Vorsorge und so weiter besprochen. Und ich denke, genau diese Folgen eignen sich ganz besonders gut, sie an passender Stelle zu teilen. Ihr habt auch die Möglichkeit, uns direkt zu schreiben. Sendet uns euer Feedback, eure Fragen, eure Ideen an arbeit-trifft-gesundheit@vdbw.de. Arbeit trifft Gesundheit, alles zusammengeschrieben, @vdbw.de. Aber jetzt zum Deutschen Betriebsärztekongress 2025. Wir haben uns Ende Oktober dazu in Rostock unter dem Motto Grenzen überwinden, Schnittstellen der Arbeitsmedizin getroffen und ein zentrales Thema war dabei natürlich die sektorenverbindende Versorgung. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon besprochen und in den kommenden Minuten stellen wir das auch nochmal schön anschaulich dar. Aber so ein regelmäßig stattfindender Kongress ist auch schon deswegen allein notwendig, weil es ja auch immer neue Entwicklungen in der volatilen Arbeitswelt gibt und einer, der dazu immer wieder das Update Arbeitsmedizin erstellt und vermittelt, ist Dr. Gerd Enderle, den ich während des Kongresses kurz dazu sprechen konnte. Ich sitze hier mit Dr. Gerd Enderle, der seit Jahrzehnten im Verband ist und schon seit über 13 Jahren das Update Arbeitsmedizin als ja, Traditionsveranstaltung zu unseren Fortbildungen, zu unseren Kongressen beim VDBW veranstaltet. Hallo, Herr Dr. Enderle.
Hallo, ich grüße Sie.
Update Arbeitsmedizin ist gewissermaßen schon eine Institution bei uns. Das Update Arbeitsmedizin, was gibt es denn Neues in der Arbeitsmedizin?
Ja, tatsächlich findet dieses Kursformat immer viel Interesse. Die betriebsärztlichen Kolleginnen und Kollegen wollen und brauchen kompakte, gut aufbereitete Informationen. Und es gibt auch immer wieder Neuigkeiten, selbstverständlich in den fachlichen Dingen. Derzeit könnte man zum Beispiel nennen, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeitswelt, veränderte Arbeitsbedingungen und Betriebsärzte wollen da immer aktuell auch dabei sein bei den neuesten Entwicklungen. Also hat man neue Werkzeuge zur Gefährdungsermittlung und Beurteilung, zum Beispiel von Hitzebedingungen auf Baustellen oder bei Gärtnereiarbeiten und so weiter. Da könnte man noch viel nennen zum Thema Klimawandel, aber um nur einiges anzudeuten, auch veränderte Infektionskrankheiten sind da ein Thema. Da kommen jetzt neue Viruskrankheiten voraussichtlich auf uns zu, wie zum Beispiel Chikungunya wird auch voraussichtlich in Europa ein Thema sein und reisemedizinisch für Fernreisen sowieso. Und da gibt es auch neue Impfstoffe. Also es gibt immer eine Fülle von neuen Themen und es bleibt immer spannend.
Vielen Dank, Herr Dr. Endele. Also alles in Bewegung, immer Veränderung. Gerade in der Arbeitswelt zeigt sich das ganz besonders gut. Da gibt es eigentlich immer drei Dimensionen, die man sich vergegenwärtigen sollte. Und Dr. Enderle hat eine Dimension angesprochen, den klimatischen Wandel. Dazu kommt natürlich der technologische Wandel und auch der gesellschaftliche Wandel. Ja, letzterer erlaubt es uns, wie zum Beispiel aktuell mit Bundesministerin Nina Wagen, über das Thema Menopause zu sprechen. Eine Expertin zu diesem Thema ist Dr. Claudia Barth-Helmes, Mitglied im VDBW und Sprecherin der relativ neuen Arbeitsgruppe Lebensphasen und gendersensible Arbeitsmedizin.
Ich stehe jetzt hier mit Frau Dr. Claudia Barth-Helmes, Fachärztin für Arbeitsmedizin, tätig in München. Und sie ist seit diesem Jahr die Leiterin der Arbeitsgruppe Lebensphasen und gendersensible Arbeitsmedizin, die sie also beim VDBW, beim Verband der Deutschen Betriebs- und Werksärzte, mitgegründet hat. Hallo Frau Dr. Barth-Helmes.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie haben ja maßgeblich die AG, die Arbeitsgruppe, initiiert. Warum brauchen wir diese Arbeitsgruppe bei uns im Verband?
Es ist ja so, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Das beginnt bei den Chromosomen, also bei X und Y, da ist ein Unterschied, also bei den Genen. Und das wirkt sich zum Beispiel dann darin aus, dass bei Frauen das Immunsystem aktiver ist als bei Männern. Das hat dann zur Folge, dass Frauen häufiger an Autoimmunerkrankungen erkranken oder zum Beispiel bei Impfungen mehr Nebenwirkungen haben, was dann zum Beispiel in Zukunft dazu führen könnte, dass man sagt, gut, vielleicht brauchen Frauen eine geringere Impfdosis. Es ist aber auch bei den Hormonen so, dass die Männer ja das Testosteron vor allem haben, die Frauen das Östrogen. Und das Östrogen führt dazu, dass die Frauen ein geringeres Herzinfarktrisiko haben. Aber wenn dann dieses Östrogen in den Wechseljahren sinkt, dann steigt damit für Frauen dieses Herzinfarktrisiko massiv an. Und das wissen manche dann eben auch nicht. Und es kommt dann eben nach dieser Phase gehäuft bei Frauen auch eben zu Herzinfarkten. Dann ist es auch so, dass die Symptome unterschiedlich sind. Wenn wir jetzt bei den Herzinfarkten bleiben, ist es so, dass bei Frauen die Symptome eines Herzinfarkts sich äußern können, zum Beispiel in einem akuten Leistungsknick, mit Atemnot, mit Atembeschwerden oder auch, indem sie Übelkeit bekommen. Und wenn das einfach nicht bekannt ist, dass diese Symptome auch typische Herzinfarktsymptome bei einer Frau sein können, dann kann es dazu führen, dass eben Frauen nicht oder zu spät in ein Krankenhaus kommen und dann eben auch zu spät da Diagnostik und Therapie bekommen und dann eben häufiger versterben, so wie das eben auch der Fall ist. Dann ist es so, dass das, was viele kennen, dass die Frauen ja weniger Muskeln haben. In der Arbeitsmedizin wird das auch berücksichtigt und Arbeits- und Gesundheitsschutz, dass Frauen zum Beispiel, wenn sie Lasten handhaben müssen, so nennen wir das in der Arbeitsmedizin, also heben und tragen müssen, dass da andere Grenzwerte gelten, also niedrigere Grenzwerte für Frauen. Das heißt insgesamt, es gibt eben unterschiedliche Bedürfnisse zwischen Männern und Frauen. Das sollten eben Ärzte kennen, um damit adäquat umgehen zu können. Und das gilt genauso eben auch für die Betriebsärzte ja. Und drum versucht unsere Arbeitsgruppe da, diese Informationen dann bereitzustellen, damit dann eben auch die Betriebsärzte wissen, wo das für ihr Handlungsfeld relevant ist. Das erste Themenfeld, das sich unsere AG vorgenommen hat, das sind die Wechseljahre, weil da im Moment einfach ein großer Informationsbedarf ist und es sich eben auch so darstellt, dass wenn eine Frau durch die Wechseljahre Beschwerden hat, dass das vor allem am Arbeitsplatz zu Problemen führt, wenn dort die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz dazu nicht passen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel erläutern. Wenn eine Frau zu Beginn der Wechseljahre, was immer wieder eben auch auftritt, eine massive Periodenblutung bekommt, also wenn sie ihre Tage bekommt, dass das dann sehr, sehr massiv ist, diese Periodenblutung durch den Abfall des Progesterons und einem erhöhten Östrogenspiegel. Die meisten glauben ja immer, in den Wechseljahren fällt vor allem das Östrogen ab, aber gerade zu Beginn ist es eben so, dass es genau umgekehrt sein kann, dass die Östrogenspiegel erhöht sind und das Progesteron zu niedrig ist. Und das kann eben zu massivsten Periodenblutungen führen und die sind halt zum Beispiel dann vor allem relevant am Arbeitsplatz, wenn eine Frau Frau draußen arbeitet, also in einer Gartenanlage als Gärtnerin oder als Polizistin auf der Straße und dort keine Toilette in unmittelbarer Reichweite hat. Dann ist es so, dass wenn eine Frau einfach da in dieser Situation hilflos ist, dass sie dann an solchen Tagen sich vielleicht krankschreiben lässt, wenn sie keine Möglichkeit bekommt, an solchen Tagen im Innendienst zu arbeiten oder eventuell im Homeoffice. Das heißt, es führt am Arbeitsplatz dann zum Beispiel eben zu AU-Zeiten, vielleicht, dass Frauen auch sogar die Arbeitszeit insgesamt reduzieren, dass sie dann vielleicht in das betriebliche Eingliederungsmanagement durch diese AU-Zeiten, also durch diese Arbeitsunfähigkeitstage kommen, wenn sie eine gewisse Schwelle überschritten haben. Und das ist eben ja unser Ziel als Betriebsärzte, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, sowas zu verhindern. Das heißt, wenn wir als Betriebsärzte da frühzeitig nachfragen, zum Beispiel in diesen sogenannten arbeitsmedizinischen Vorsorgen, wie eben die Frau da aufgestellt ist, sozusagen, ob sie da Beschwerden hat, ob bei ihr Wechseljahre ein Thema sind, ob sie Verbesserungswünsche für den Arbeitsplatz hat, dann können wir da eben schon frühzeitig, bevor vielleicht dann eben diese Arbeitsunfähigkeitstage auflaufen oder diese Beschwerden am Arbeitsplatz ein massives Ausmaß annehmen, da eben die richtigen Weichen stellen, dass das eben verhindert werden kann. Wir können eben auch als Betriebsärzte informieren, die Frauen selber, wenn sie eben Beschwerden haben, aber auch die Arbeitgeber, dass eben gute Lösungen gefunden werden, entweder für die gesamte Belegschaft oder für die einzelne Frau, damit es eben zu dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit und dem Erhalt der Gesundheit führt. Und dazu müssen halt Ärzte und Betriebsärzte genug drüber wissen, über die Beschwerden und über die Lösungsmöglichkeiten. Und das ist eben das Ziel unserer AG, dass wir versuchen wollen, flächendeckend da Informationen an Betriebsärzte heranzubringen, entweder indem wir in Kongressen drüber informieren oder in der fachärztlichen Weiterbildung. Oder wir haben jetzt auch aktuell 2 Flyer erstellt, hier sozusagen passend zum Kongress dann, dass wir die auch hier verteilen können. Einen speziell für Betriebsärzte, wo wir versuchen, die wichtigsten Informationen nochmal zusammenzufassen, aber auch für Arbeitgeber und Führungskräfte, dass auch die wissen, wie sie mit dem Thema gut umgehen können und wo auch ganz viele Links und weitere Informationsquellen drinstehen, wo man sich dann noch vertiefend damit beschäftigen kann.
Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke.
Herzlichen Dank fürs Interview.
Das war wirklich ein kompakter und fantastischer Überblick über dieses Thema, das Frau Dr. Barthelmes hier uns vorgestellt hat. Und auch die Flyer sowie die AG habe ich euch in der Episodenbeschreibung verlinkt, weil das ist wirklich hilfreich, was die AG da schon jetzt auf die Beine gestellt hat. Ja, und die angesprochenen Beispiele zeigen natürlich auch, was es denn tatsächlich bringt, präventiv tätig zu sein. Wir unterscheiden ja traditionell zwischen Primärprävention, Sekundärprävention und Tertiärprävention. Und da Susanne jetzt ja nicht hier ist, darf ich das mal ganz laienhaft zusammenfassen. Also Primärprävention bedeutet sozusagen, Erkrankungen zu verhindern, bevor sie überhaupt eintreten. Sekundärprävention kann man vielleicht so zusammenfassen, dass man möglichst früh solche Erkrankungen erkennt, falls sie denn eintreten, um dann aktiv werden zu können. Ja, und Tertiärprävention kommt eigentlich dann zum Einsatz, wenn das Kind praktisch schon mal in den Brunnen hineingefallen ist, also wenn es schon eine Erkrankung gibt. Aber auch dann gilt es, eben den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern möglichst zu versuchen, den Gesundheitszustand wiederherzustellen, Verschlechterungen zu vermeiden oder eben die Folgeschäden einer bereits eingetretenen Erkrankung zu verzögern, zu begrenzen oder ganz zu verhindern. In der Praxis findet man die Tertiärprävention beispielsweise im betrieblichen Eingliederungsmanagement wieder. Das sogenannte BAM kommt dann zum Einsatz, wenn Beschäftigte nach längerer Erkrankung wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Dann kann es sein, dass sie einer Leistungswandlung unterliegen, also vielleicht nicht mehr die Arbeit so ausführen können wie vor der Erkrankung. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie gar nicht arbeiten können oder wollen, sondern dass man eben hier neue Lösungen finden muss. Möglicherweise angepasste Arbeitsplätze oder andere Tätigkeiten. Das ist immer mit relativ viel Aufwand für die Beschäftigten, aber vor allen Dingen natürlich auch für die Unternehmen verbunden. Und um hier gute Lösungen zu finden, braucht man Informationen. Wie man hier nicht mehr im Trüben fischen muss, erklären uns Herr Peters und Dr. Alles.
So, wir sind jetzt am Freitagnachmittag nach dem letzten Block betriebliches Gesundheitsmanagement. Das hat auch mit Arbeitsmedizin zu tun. Und ich stehe hier mit Frau Dr. Karin Ludwig, unsere Landesvorsitzende des VdBW von Mecklenburg-Vorpommern, gewissermaßen fast unsere Gastgeberin hier für den Kongress, die uns sehr, sehr stark unterstützt hat. Unter anderem mit den Exkursionen, aber auch mit dem ein oder anderen Beitrag, wie heute von Dr. Alles und Herrn Peters. Karin, wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen?
Ganz einfach. Wir haben im Herbst letzten Jahres ein Modellprojekt bei Liebherr gestartet, wo quasi Marc als BEM-Verantwortlicher von Liebherr die Idee hatte, dass wir das ganze BEM-Verfahren, die Wiedereingliederung leistungsgeminderter Mitarbeiter ganz anders aufziehen müssen. Also hat er sich, so wie er ist, ganz doll informiert und kam also auf Thorsten Alles. So dass wir dann quasi, dass es ein Pilotprojekt gab, an dem ich dann auch ein bisschen beteiligt war. Und das hat mich einfach so beeindruckt, mich als Betriebsärztin mit dem, was ich dann noch lernen muss und zu tun habe überhaupt, das ist ja für mich auch völlig neu zum Teil, dass ich gedacht habe, das ist was man unbedingt hier vorstellen sollte.
Ja, vielen Dank. Also BEM-Verfahren. Hol uns nochmal ganz kurz ab. Wann kommt das zum Einsatz? Wann braucht man das? Das geben wir direkt mal an Herrn Peters.
Ja, also ist im SGB 9 geregelt, Paragraph 167 Absatz 2. Das heißt immer, wenn Beschäftigte länger als 30 Tage in den letzten 12 Monaten erkranken, das kann am Stück sein, das kann aber auch in einzelnen Episoden sein, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, erstmal grundsätzlich ein BEM-Angebot zu unterbreiten. Für die Beschäftigten ist es ein freiwilliges Angebot, was sie annehmen können. Und dann geht sozusagen in die Gesprächsaufnahme, Situationsanalyse, und dann schaut man, wo hakt es, wo gibt es Probleme, gibt es eine Leistungswandlung, die zum Problem wird am bestehenden Arbeitsplatz, wo kann man unterstützen, wie kann man helfen.
Okay, also ich halte fest, jemand ist roundabout mindestens 30 Tage krank, so im Jahr, und dann setzen Sie an. Wie geht's da? Was ist der Ansatz? Wie geht's los? Wie geht's weiter?
Ja, ein wesentlicher Bestandteil vom betrieblichen Eingliederungsmanagement ist dann, die Situation zu klären. Klären heißt an der Stelle zu prüfen, ob gegebenenfalls die Arbeitssituation auch etwas mit der eingeschränkten Gesundheitssituation zu tun hat. Und an dieser Stelle, wird häufig im Trüben gefischt. Und wir vom Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation beschäftigen uns seit Jahren damit, wie kann man praxisnahe Instrumente gestalten, um eben Personen, die für die Integration von leistungsgewandelten, erkrankten Mitarbeitern in die Rückkehr an die Arbeit, wie man dort unterstützen kann. Und so sind wir dann zusammengekommen, um unser Verfahren, ja, mit dem kurzen Namen IMBA, bei Liebherr erproben zu dürfen, um eben die Mitarbeiter, die dort krankheitsbedingt häufiger ausfallen, doch nach Möglichkeit wieder vollproduktiv in den Prozess zurückzubekommen.
Was sind die Erwartungen jetzt mit dieser Pilotphase, die jetzt startet, Herr Peters?
Ja. Also die Hoffnung ist natürlich, objektivere Ansatzpunkte zu haben, gerade bei der Ermittlung der kritischen Anforderungen in Abgleich mit den Fähigkeiten der Beschäftigten, um damit dann letztendlich auch auf Führungskräfte, auf andere Bereiche zuzugehen und zu prüfen, ob ein möglicher Arbeitseinsatz, ein Arbeitsplatzwechsel dort möglich ist. Das heißt, das war in der Vergangenheit auch immer das Problem. Es gab so einzelne Abteilungen, das waren dann so die versehrten Abteilungen, und da müssen wir wegkommen. Wir müssen eigentlich gucken, wo haben wir im gesamten Betrieb, im gesamten Werk Möglichkeiten, Menschen mit Beeinträchtigungen unterzubekommen, weil nicht an jedem Arbeitsplatz jede Beeinträchtigung zum Problem wird. Und das ist sozusagen dann die Schnittstelle zu dem IMBA-Verfahren und nachgelagert dann entsprechend mit Training und Therapie dann gleichzeitig auch noch so Versorgungslücken zu schließen, die wir hier haben im Gesundheitssystem generell. Ne? Also wie schnell bekommt jemand einen Physiotherapietermin? Wie schnell liegen uns Reha-Abschlussberichte vor? Dort dann sozusagen in der ganzheitlichen Betrachtung einfach schneller zu werden und dann auch insbesondere unter Kenntnis der Arbeitsplatzanforderungen für die Therapeuten, für die Betriebsärztin, für uns im BEM-Prozess insgesamt natürlich zielgenauer dann auch Maßnahmen ableiten zu können.
Herr Dr. Alles, Sie haben vorhin den Profilvergleich zentral gestellt zwischen Anforderungs- und Fähigkeitsprofil. Was ist denn das Fähigkeitsprofil genau?
Ein Fähigkeitsprofil ist im Endeffekt eine systematische Dokumentation nach einem einheitlichen Standard der Leistungsfähigkeiten einer Person, eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, und zwar über alle Aspekte, die die Arbeit tangieren. Da gehören körperliche Aspekte dazu, da gehören Umgebungsaspekte dazu, gehören aber auch vor allem Aspekte des kognitiven und sozialen Umgangs im Arbeitsumfeld dazu. Und die hohe Kunst besteht darin, diese Fähigkeiten der Person valide, sage ich mal, also gültig einzuschätzen. Und da gibt es mittlerweile Testinstrumente für, die dann auch über die klassisch-medizinische Untersuchung, die die Betriebsärzte vornehmen, hinausgehen. Und eine der ganz wesentlichen Komponenten im körperlichen Bereich ist die Functional Capacity Evaluation. Ist auch kein neues Verfahren, aber neu in der Betriebsmedizin, wo durch Simulation der Arbeitsvorgänge im Labor durch spezifisch geschultes Personal objektiv, reliabel, valide eingeschätzt werden kann, wie tatsächlich die körperliche arbeitsbezogene Leistungsfähigkeit von Personen ist. Und darüber hinaus gibt es auch solche Verfahren für den psychokognitiv-sozialen Bereich, sodass wir die Einschätzung des Betriebsmediziners ergänzen, um diese Information, um das Gesamturteil deutlich passgenauer auf die Realität zuzuschneiden.
Und für mich als Betriebsärztin heißt das habe ich eingangs schon gesagt, ich muss ganz viel Neues dazulernen, damit wir am Ende also alle Dinge gut zusammenbringen. Vor allem mit der Kenntnis der Mitarbeitenden in dem Betrieb, mit der langjährigen Begleitung der Mitarbeitenden. Also es muss dann einfach alles so werden, dass es gut zusammenpasst, sodass ich auch, wie gesagt, in ganz viele neue Dinge einsteigen muss.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, also ich finde ja, der Profilabgleich und der gesamte BEM-Prozess sind ein gutes Beispiel für die konstruktive Zusammenarbeit, wenn es eben darum geht, Arbeit gut und gesundheitsförderlich zu organisieren. Und ich finde, das demonstriert auch schon mal sehr schön, welchen Anteil eigentlich Arbeitgebende für die Prävention in Deutschland leisten. Und es zeigt natürlich auch, dass der Arbeitsplatz, die Arbeitswelt, der Ort ist, wo Prävention wirklich in großem Maßstab möglich ist. Zum Beispiel beim Thema Hypertonie.
Ja, ich sitze hier beim 41. Deutschen Betriebsärztekongress, gerade im Foyer mit Professor Dr. Van der Giet. Das ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Hochdruckliga und Sie arbeiten in der Charité, oder?
Ja, ganz genau. Ich arbeite in der Charité in Berlin, bin dort zuständig für die ambulanten Strukturen der Nierenheilkunde und des Bluthochdrucks und gleichzeitig eben auch der Vorsitzende der Deutschen Hochdruckliga.
Die Deutsche Hochdruckliga ist einer unserer Partner, einer der Partner des VDBW. Wir haben eine Kooperation gestartet, weil das Thema Hypertonie, was würden Sie sagen in Ihren Worten, warum haben wir diese Kooperation eigentlich gemacht?
Wir haben die Kooperation deswegen durchgeführt, weil wir festgestellt haben, dass Bluthochdruck bei vielen Patienten, gerade wenn es entsteht, im 40., 50. Lebensjahr nicht erkannt wird. Und dann später mit 60 oder 70, wenn man Pech hat, durch den Hochdruck Schäden entstehen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte. Und leider tut Hochdruck nicht weh, keine Schmerzen, man merkt es nicht. Ganz selten haben Patienten mal Kopfschmerzen, aber man schiebt es auf alles, nur möglicherweise nicht auf den Hochdruck. Und gerade im Arbeitsalltag kann man natürlich ganz gezielt über Messungen, auch durch die Betriebsmedizin, hat man eine Chance, frühzeitig Blutdruck zu erkennen. Und was wir dann für eine Möglichkeit haben, auch so früh zu intervenieren durch Allgemeinmaßnahmen in der Prävention oder vielleicht auch Medikamente, die dann über Hausärzte oder hausärztliche Kolleginnen und Kollegen vergeben werden, wir den Hochdruck so einstellen, dass später hinaus nichts passiert.
Vielen Dank übrigens für Ihre tatkräftige Unterstützung hier für den Deutschen Betriebsärztekongress. Sie haben uns beim Pressegespräch gestern mit unterstützt. Wir haben Sie auf der Podiumsdiskussion gesehen, wo es gerade um die Prävention großer Volkskrankheiten ging. Und Sie halten heute noch einen Vortrag bei uns.
Ja, ganz genau. Wir tun das unheimlich gerne, weil das Anliegen, man darf nicht vergessen, es gibt 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sind von Bluthochdruck betroffen. Ungefähr 10 Millionen wissen noch nicht mal etwas davon. Und das produziert nicht nur gigantische Schäden irgendwann mal heraus. Und wenn wir frühzeitig erkennen, haben wir eine Chance, wirklich dem Patienten zu helfen und auch nachhaltig Kosten zu senken. Denn unser Gesundheitssystem steht ja mit dem Rücken an der Wand, gerade in der Reparaturmedizin. Und die Prävention ist ein ideales Anliegen. Und das ist die besondere Verknüpfung, die wir auch mit der Betriebsmedizin machen können. Weil dort ist ja echte Prävention auch möglich.
Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Van der Giet, und wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung mit Ihnen.
Sehr gerne, ich mich auch.
Professor Markus Van der Giet hat das wirklich gut auf den Punkt gebracht. In der Arbeitsmedizin, in der Arbeitswelt ist Prävention im großen Maßstab möglich mit nachhaltigen Effekten für die Gesellschaft. Das gilt nicht nur für Bluthochdruck, also Hypertonie, sondern natürlich auch bei dem großen Thema Krebs. Ich stehe hier mit Dr. Ulrike Helbig. Das ist die Leiterin des Berliner Büros der Deutschen Krebshilfestiftung. Sie ist Chirurgin und Psychoonkologin und hat schon bereits verschiedene geschäftsführende Funktionen
inne gehabt.
Und jetzt hier zum Deutschen Betriebsärztekongress, auch aufgrund unserer langjährigen traditionellen Partnerschaft mit der Deutschen Krebshilfe. Guten Tag.
Ganz herzlichen Dank für die nette Introduktion. Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir hier im Gespräch sind und auch insgesamt hier zu sein. Wir haben schon eine lange Partnerschaft mit dem VdBW, mit den Betriebs- und Werksärzten, schon seit 2004 und haben seitdem 16 Veranstaltungen gemeinsam gemacht, also auch während der Corona-Pandemie dann virtuell diese Partnerschaften, diesen Austausch aufrechterhalten. Man muss dazu wissen, dass es für uns ganz wichtig ist, dieses Thema immer wieder zu adressieren, weil wir auf jährliche Neuerkrankungsraten von 520.000 blicken. Wir können einen relativ hohen Anteil inzwischen auch heilen, bis zu 60%, aber es bedeutet, dass nach wie vor ungefähr 40% nicht heilbar sind. Wir sind in der Lage, schon auch diese Erkrankung oder die Lebenszeit mit Krebs zu verlängern. Aber natürlich steht damit auch im Raum, dass Prävention und frühe Erkennung das Allerbeste ist. Das heißt, wenn wir früh erkennen können, können wir natürlich viel besser therapieren. Und vor allen Dingen, wenn man vermeiden kann, ist das das Allerbeste. Das, was wir alle wollen, wofür wir auch stehen. Und gerade deswegen sind wir über diesen Austausch mit dem VdBW so dankbar, weil wir in diese Lebenswelt der arbeitenden Menschen, Menschen werden immer jünger bei einer Krebserkrankung, das heißt, es betrifft auch immer mehr Menschen am Arbeitsplatz, tatsächlich dort direkt hingehen können und berichten können, informieren können, wie man am besten A, mit der Erkrankung am Arbeitsplatz umgehen kann und auch B, über die Betriebs- und Werksärzte wichtige Themen wie die Primärprävention adressieren können, Lebensstilfaktoren adressieren können, weil die Betriebs- und Werksärzte natürlich direkt vor Ort sind und Gesprächspartner sind für Menschen am Arbeitsplatz, etwas dazu sagen können und eben auch tatsächlich informieren können zu Früherkennungsmöglichkeiten. Das heißt, es ist also wunderbar, diesen Austausch mit Ihnen zu haben und wir hoffen auch, dass wir das in Zukunft weiter gut gestalten können, weil Sie sehen, der Need ist nach wie vor da.
Ja, vielen Dank. Also das Symposium der Deutschen Krebshilfe ist ja wirklich schon ein fester Bestandteil unseres Kongresses, auch dieses Jahr wieder. Worum geht es denn dieses Jahr konkret?
Dieses Jahr haben wir uns das Thema vorgenommen, tatsächlich zurück an den Arbeitsplatz mit Krebs zu gehen und das zu diskutieren. Wir schauen uns die Zahlen an, wie viele Menschen das betrifft. Wie gesagt, immer mehr jüngere Menschen sind betroffen. Die Krankheit wird zum Glück ja chronifizierbarer. Man lebt länger mit dieser Erkrankung, aber es bedeutet auch was. In dem jeweiligen therapeutischen Setting haben wir mit verschiedenen Belastungen zu tun. Fatigue ist die bekannteste, aber natürlich auch andere Situationen. Es bedeutet, Menschen zu unterstützen, tatsächlich ihre Arbeitssituationen entgegenzukommen oder die auch erfüllen zu können, gleichzeitig aber eben auch diese gesundheitliche Situation adressieren zu können. Das ist heute Thema. Also wir werden auch eben die verschiedenen Tumorentitäten mit therapeutischen Anwendungen oder therapeutischen Zielgrößen adressieren, was es bedeutet, auch über die Zeit hinweg. Manche sind ja nicht nur Kurzzeit, sondern eben Langzeittherapien. Wir werden uns auch anschauen, welche Möglichkeiten das Arbeitssetting bietet, dem eben auch nachzukommen. Also durchaus ein bisschen gesetzgeberisch schauen, aber auch so ganz praktisch am Arbeitsplatz.
Vielen Dank, Frau Dr. Helbig.
Vielen Dank auch Ihnen.
Gerade dieses Beispiel zeigt wirklich eindrucksvoll, welches Potenzial in der Prävention, in der Arbeitswelt mit der Arbeitsmedizin vorhanden ist und dass wir es eigentlich noch viel mehr ausschöpfen müssen. Das ist ja ein Grund dafür, warum wir uns diesem Thema sektorenverbindende Versorgung so intensiv widmen. Auch mit unserer neu geschaffenen Kooperation, die Arbeitsmedizin. Die haben wir bei uns auf dem Kongress auch in den Mittelpunkt gestellt, zur Eröffnung, vorgestellt von Professor Thomas Kraus. Das ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin, wir sagen kurz DGAUM. Und mit dem Geschäftsführer Dr. Thomas Nesseler habe ich sowohl zum Kongress über das Thema gesprochen, aber wir waren auch gemeinsam mit unserem Stand, unser erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt sozusagen, auf der A+A, der internationalen Fachmesse und dem Kongress für sichere und gesunde Arbeit in Düsseldorf. Also wirklich eine riesige Veranstaltung mit 67.000 Besuchern, 2.340 Ausstellern aus 70 Ländern. Und auch wir hatten da unseren eigenen Stand, die Arbeitsmedizin, die Kooperation von VDBW, DGEAOM und dem BSAFB. Genau über diese Kooperation habe ich nochmal mit Dr. Thomas Nesseler gesprochen.
Also, wir stehen jetzt auf der A+A mit unserem Stand Die Arbeitsmedizin. Wir, jetzt gerade, sind das Dr. Thomas Nesseler von der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin und ich, Lukas. Und wir stehen hier mit dem Stand Die Arbeitsmedizin. Was hat's mit Die Arbeitsmedizin auf sich, Thomas?
Die Arbeitsmedizin ist eine Kooperation der Berufsverbände BSAFB und VDBW mit der wissenschaftlichen Fachgesellschaft DGAOM. Wir haben uns deswegen vor über einem Jahr entschlossen, diese Kooperation einzugehen, weil wir gesehen haben, dass die Arbeitsmedizin eine starke Stimme in der Außenwelt braucht. Im politischen Raum genauso wie in der Selbstverwaltung, aber auch dort, wo es darum geht, die Interessen der Arbeitsmedizin gegenüber den Unfallversicherungsträgern und den BGen zu vertreten. Es geht um die Frage, welche arbeitsmedizinische Versorgung wollen wir für die Zukunft haben? Wir sehen Demografie, Kostendruck im Gesundheitswesen, dass sich vieles verändert. Und die Arbeitsmedizin muss Antworten darauf finden. Wenn Beschäftigte älter werden, wenn die Frage im Raum steht, wie kann ich Beschäftigungsfähigkeit erhalten, dann ist das genuin ein medizinisches Thema und damit auch ein unmittelbar natürlich ein Thema, das die Arbeitsmedizin angeht. Weil die Arbeitsmedizin, die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte kennen die Beschäftigten in den Betrieben. Sie beraten die Arbeitgebenden. Und in diesen verändernden Rahmenbedingungen braucht es eine gute Betreuung und Beratung und auch Versorgung, etwa bei den arbeitsmedizinischen Vorsorgen und weit darüber hinaus.
Du hast gerade schon von der Stimme der Arbeitsmedizin gesprochen. Wozu möchten wir diese Stimme einsetzen? Was sind die Botschaften?
Die Botschaft der Arbeitsmedizin ist, betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung lohnt sich, weil es besser ist, vorzubeugen als zu heilen. Und das wird, glaube ich, in unserem Gesundheitssystem generell viel zu wenig berücksichtigt.
Ja, lass uns das vielleicht konkretisieren. Für wen lohnt sich das denn ganz konkret?
Prävention lohnt sich sowohl für die Arbeitgebenden als auch für die Arbeitnehmenden. Ich sage nur mal das Stichwort AU-Tage, die hoch sind.
Also Arbeitsunfähigkeit, Krankenschein sozusagen, oder?
Ja, ganz genau, ja. Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, resilient zu sein, motiviert zu sein am Arbeitsplatz, sich zu engagieren, auch über das, was jeder nach dem Vertrag, nach dem Arbeitsvertrag erbringen muss. Dieses Engagement zu erhalten, dafür ist, glaube ich, betriebliche Prävention, Gesundheitsförderung auch ein, wie man so schön heute sagt, Incentive. Und da müssen wir einfach nacharbeiten. Wir wissen, wo wir besonders nacharbeiten müssen, bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Die großen sind meistens relativ gut aufgestellt. Aber gerade in diesem Bereich braucht es mehr Arbeit, mehr Versorgung und Betriebsärztinnen und Betriebsärzte können das.
Ja, also meinem Verständnis nach hat im Grunde jeder ein individuelles Interesse an seiner eigenen Gesundheit, die zu erhalten, die zu fördern, dort vorzusorgen, dass man dann später vielleicht weniger Leidensdruck hat, zumindest wenn man ihn vermeiden kann. Für den Arbeitgeber stelle ich mir vor, resiliente Belegschaften, motivierte Mitarbeiter sind ein Wettbewerbsvorteil. Aber ich würde sagen, es hat auch gesellschaftliche Auswirkungen, oder? Wie siehst du das?
Die arbeitsmedizinische Versorgung hat natürlich gesamtgesellschaftliche Implikationen, weil Gesundheit unteilbar ist und weil am Ende unser Gesundheitssystem auch unteilbar ist. Wir bewegen uns alle, das dürfen wir nicht vergessen, in einem Gesundheitssystem. Das beginnt am Arbeitsplatz, es beginnt zu Hause in der Familie, es geht weiter in der Schule. Und wir brauchen Strukturen, die integrativ Prävention denken und auch in der Versorgung organisieren lässt. Das ist eine Zukunftsaufgabe. Wenn wir heute die Diskussion politisch verfolgen über ein Primärarztsystem, dann müssen wir doch fragen, vor den Gegebenheiten, dass 11.000 Hausärzte ausscheiden bis 2035 im Versorgungssystem. Wie können wir ein Versorgungssystem organisieren, in dem die Arbeitsmedizin etwas einbringt, was ohnehin schon gemacht wird? Beispiel Herz-Kreislauf-Untersuchungen sind Bestandteil arbeitsmedizinischer Vorsorge auch. Diese sollten eingebracht werden in ein System, das dann entsprechende Anschlussstellen von der Prävention zur Reparation oder auch zur Rehabilitation hat.
Diese Botschaften, die wir jetzt mal kurz angeschnitten haben, wo finde ich die denn im Internet?
Die Kooperation ist nach außen hin sichtbar, die Arbeitsmedizin ist sichtbar auf einer Website, die-arbeitsmedizin.org. Und dort finden wir alle Informationen, hier finden wir die Kernbotschaften der Arbeitsmedizin, die Botschaften, die wir in die Öffentlichkeit nach innen und nach außen hin adressieren wollen. Man findet darüber hinaus Veranstaltungsangebote und vieles mehr. Auch unsere Stellungnahmen, alle, die wir in den Bereich der Politik gesendet haben in der letzten Zeit.
Ja, genau. Und dort ist auch eine E-Mail-Adresse, ja. Also für alle diejenigen, die mal die Arbeitsmedizin ansprechen wollen, genau dort ist der richtige Ort. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen, Thomas.
Sehr gerne und vielen Dank.
Ja, lassen wir diesen Satz einfach nochmal nachwirken. Gesundheit ist nicht teilbar. Es kann also wirklich kein Silo-Denken und keine Insellösungen mehr geben, wenn wir uns diesem Thema effektiv widmen wollen. Wir als arbeitsmedizinische Verbände arbeiten deswegen genau daran zusammen, auch zusammen mit den Vertretern und Vertreterinnen der Arbeitssicherheit, wie dem VDSI. Und eine besonders integrative Rolle spielt dabei Silvester Siegmann.
Also, ich sitze jetzt hier mit Silvester Siegmann. Das ist der Geschäftsführer des BSAFB, dem Bundesverband Selbstständiger Arbeitsmediziner und freiberuflicher Betriebsärzte. Und seit gestern ganz frisch der Vorstandsvorsitzende des VDSI. Lieber Silvester, herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Lukas. Freut mich, ich bin auch sehr stolz darauf und hoffe gerade durch diese Doppelrolle und dadurch, dass ich ja auch seit 95 in der Arbeitsmedizin arbeite, da auch so ein bisschen was für eine zukünftige bessere Zusammenarbeit auch zwischen den Fakultäten, also Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin vertreten unter dem gemeinsamen Dach jetzt die Arbeitsmedizin mit allen drei Verbänden ein bisschen was unterstützen zu können.
Genau, lass uns gleich nochmal über die Kooperation sprechen. Vorher würde mich interessieren, jetzt, da ich mit dem Vorstandsvorsitzenden des VDSI spreche, was sind denn eure Themen? Was beschäftigt euch aktuell besonders?
Ja, momentan ist eigentlich das Hauptthema, das uns die Politik aufgedrückt hat, das Bürokratie-Rückbaukonzept des BMAS. Da ist ja jetzt in diesen Tagen vieles auch durchs Netz gegangen. Vieles ist aber auch schon beschlossen, was noch gar nicht so durchs Netz geht. Und da müssen wir gucken, dass wir uns da rechtzeitig wehren. Und es ist natürlich auch gut, wenn sich dann sowohl die Arbeitsmedizin als auch die Arbeitssicherheit da so ein bisschen in eine Stoßrichtung gehen. Denn alle haben zwar jetzt gelesen, dass da 123.000 Sicherheitsbeauftragte eingespart werden sollen. Darunter gab es aber noch eine kleine Zeile, dass nämlich im Rahmen der Außerkraftsetzung der Druckluftverordnung noch weiteres geschehen soll. Und die ganze Druckluftmedizin, also die ganzen Eignungsuntersuchungen der Mitarbeiter in Druckluft, hängen an der Druckluftverordnung. Die Berufstaucher sind über die ABMED-VV versorgt. Die Eignungsuntersuchung, das ist eine reine Eignungsuntersuchung der Druckluftmitarbeitenden, die hängt an dem ermächtigten Arzt nach Druckluftverordnung. Und da muss man jetzt kämpfen, dass das BMAS einfach daran denkt, dass es da auch noch eine Eignungsuntersuchung ist, deren rechtliche Grundlage gerade außer Kraft gesetzt wird. Und wie das mit Eignungsuntersuchungen ohne rechtliche Grundlage aussieht, das kennen wir alle zu Genüge aus der Fahrsteuerüberwachungstätigkeit. Das möchte man eigentlich auf Druckluftbaustellen nicht haben. Und da ist bisher noch relativ wenig zu gesagt worden und es soll bis Ende des Jahres alles in Form gegossen werden. Das heißt, da müssen dann auch die Verbände, auch die arbeitsmedizinischen Verbände, doch mal langsam so ein bisschen die Ritterrüstung anziehen und so ein bisschen auf Diskussionskurs gehen.
Genau. Also ich habe ja auch eure Stellungnahme zu dem letzten Vorstoß durchgelesen und ihr reagiert ja sehr differenziert auch auf diesen Vorstoß. Wo sind aus deiner Sicht die Ansatzpunkte, wo man nochmal nachschärfen müsste bei den bisherigen Vorstößen?
Ja, wir haben ja als VDSI zweimal Stellung dazu genommen. Einmal in einem Positionspapier zur Deregulierung und Arbeitsschutz und dann nochmal speziell jetzt, nachdem es noch einmal eine Meldung gab mit den 123.000 Sicherheitsbeauftragten, dann nochmal eine Stellungnahme speziell zur Rolle der Sicherheitsbeauftragten. Wenn man sich die Papiere des BMAS einmal durchliest, sieht man ja, dass das eine ganze Menge Punkte sind. Es fängt an mit den Sicherheitsbeauftragten Druckluftverordnung in der ersten Phase. Dann gibt es ja aber noch die Phasen 2 und 3. Und da stehen viele Dinge drin, die wir auch vorher in unserem Positionspapier drin haben, mit denen wir eigentlich sehr gut leben können. Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, so ein Kleinunternehmer hat wirklich viel an Vorschriften, die er einhalten soll. Das ist ja nicht nur Arbeitsschutz. Der BDA spricht da von 10.000 Vorschriften. Das ist aber nur eine Schätzung. Wenn man mit dem BDA spricht und nachsagt, ja, wo habt ihr denn die Quelle, wer hat das denn gezählt? Dann sagt selbst Herr Kampeter als Chef des BDA, ja, nee, Siegmann, also gezählt haben wir das nicht, das ist so eine Schätzung von uns. Und beruft sich dann auf ein eigenes Papier, wo die Zahl in die Welt gesetzt haben. Das bringt nicht viel, glauben wir. Es gibt vieles, was man sinnvoll entbürokratisieren kann. Es gibt viele Vorschriften, die doppelt und dreifach sind, wo wir jederzeit mithelfen wollen. Wir haben einfach neue Möglichkeiten durch KI und künstliche Intelligenz. Und da gibt es in den Phasen 2 und 3 sehr vieles, was wir unterstützen würden. Wo wir sagen können, das schafft zusätzliche Ressourcen, nicht zum Einsparen, sondern um die in sinnvolle Sachen des Arbeitsschutzes zu setzen. Dass wir da Zeit gewinnen, dass wir da Ressourcen gewinnen, mit denen wir wirklich was bewegen können. Das heißt, mit weniger Vorschriften mehr Sicherheit bringen können. Wir können gerne entbürokratisieren, aber nur bei gleichbleibendem Sicherheitsniveau. Und das ist uns wichtig und da haben wir auch schon mit dem BMAS für Gespräche vereinbart. Wir hoffen auch, die Arbeitsmedizin da einbinden zu können, dass wir da gemeinsam auftreten, mit dem BMAS sprechen, um dann nicht zu retten, was zu retten ist, sondern einfach sinnvoll darüber zu sprechen mit der fachlichen Expertise des Arbeitsschutzes, welche Sachen man vielleicht wirklich streichen kann, um dadurch Ressourcen freizusetzen und wo man doch bitte lieber die Finger von lässt, weil natürlich auch einige Sachen in Planung sind, wo man sich wirklich fragt, was haben die dabei sich gedacht. Aber die Politik steht unter Druck, sie haben ja viele Wahlversprechen gemacht und die müssen jetzt irgendwie umgesetzt werden und da sind wir leider mit einer von den Teilen, die die bequem gerne versuchen zu kürzen.
Ja, du hast jetzt schon mehrfach die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizin angesprochen. Was würdest du sagen, wo haben wir da jetzt noch Potenziale, unsere Zusammenarbeit auszubauen?
Naja, ich finde es auf jeden Fall schon mal wichtig, dass wir jetzt nicht nur Zusammenarbeit ausbauen, sondern in vielen Bereichen aufbauen. Weil in den vergangenen Jahren haben ja auch Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit so ein bisschen parallel, gab immer mal nette Gespräche, man hat sich nicht gestritten, aber dass wir da wirklich sagen können, wir haben das wirklich Schulter in Schulter, Hand in Hand Sachen aufgebaut, das kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und da denke ich mal, ist es ganz wichtig, dass wir anfangen, wirklich zu kooperieren, dass wir uns wirklich zusammen zu Sachen im Vorfeld hinsetzen, gemeinsame Ziele definieren und dann strukturiert in eine Richtung zusammenarbeiten. Mit der Kompetenz der Arbeitsmediziner in Sachen Gesundheit, in die besondere individueller Gesundheit. Für die allgemeine Gesundheit gibt es auch Gesundheitsförderungsleute und betriebliche Gesundheitsmanager. Ich weiß, dass es die Betriebsärzte nicht immer so gerne hören, die das aber organisatorisch auch sehr gut in den Griff kriegen. Aber halt diese individuelle Geschichte. Was machen wir mit dem Nierenkranken bei Hitze? Was machen wir mit dem Diabetiker bei Hitze? Das kann nur ein Betriebsarzt. Und diese Konzepte gemeinsam zu erarbeiten, was kann die Arbeitssicherheit dazu beitragen? Was kann die Arbeitsmedizin dazu beitragen? Das haben wir bei den psychischen Belastungen schon ganz gut hingekriegt. Und wenn wir das zukünftig nach außen auch gemeinsam vertreten, dann werden wir von der Politik und auch von den Betrieben, vom BDA ganz anders wahrgenommen, wenn die Arbeitsschützer zusammen Schulter an Schulter mit den medizinischen Kompetenzen, mit den sicherheitstechnischen Kompetenzen gemeinsam auftreten und dann für eine hoffentlich dafür sorgen, dass wir arbeitssicher und gesund gemeinsam machen.
Genau, denn Arbeitsmediziner und Fachkräfte für Arbeitssicherheit müssen ja im Betrieb zusammenarbeiten, oder? Wenn sie gesundheitsförderliche und sichere Arbeit gestalten wollen.
Das eine geht nicht ohne das andere. Ich meine, man kann natürlich, es gibt ja immer so Philosophien, die die Leute verbreiten. Da könnte man sich natürlich aus unserer Sicht anschließen, dass die Arbeitssicherheit so ein bisschen den Grundboden legt, weil du kriegst keinen gesunden Arbeitsplatz, der nicht sicher ist. Sobald der Arbeitsplatz unsicher ist, ist mit der Gesundheit nicht mehr viel. Andererseits geht die Arbeitssicherheit natürlich maximal dazu, vor Schaden bewahren. Aber wir haben ja den salutogenetischen Ansatz. Das heißt, wir wollen ja mehr als nur verhindern, was krank macht, sondern wir wollen ja gucken, wie kriege ich denn den Mitarbeiter noch gesünder? Wie kriege ich den noch leistungsfähiger? Und da ist natürlich dann die Arbeitsmedizin natürlich Ansprechpartner, weil das ist ihr Steckenpferd, das können wir unterstützen. Aber da fehlt dann natürlich einfach die klinisch-medizinische Ausbildung. Und deshalb ist quasi so die Kür, die oben drauf kommt, die Gesundheit, die primär von den Arbeitsmedizinern vertreten wird, die natürlich auch bei der Arbeitssicherheit ein bisschen machen können. Es ist halt keine scharfe Linie, genauso wie die Arbeitssicherheit die Grundlagen schafft und dann so ein paar Spitzen auch sicherlich mit in die Arbeitsmedizin unterstützen kann. Aber wenn wir uns das so aufteilen, ich glaube, dann haben wir ein Riesenpotenzial und dann haben wir das auch ganz gut, dass wir uns nicht gegenseitig ausstechen, sondern dass wir uns ergänzen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und da, glaube ich, steckt noch viel, viel Potenzial drin.
Ja, da würde ich sagen, Hashtag Teamwork. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank, Silvester.
Gerne. Danke, Lukas.
Das war wieder ein spannender Rundumblick, ein Potpourri an unterschiedlichen Themen, was natürlich auch wieder zeigt, wie vielseitig die Arbeitsmedizin selbst ist. Im Dezember melden wir uns dann wieder mit einem konkreten Thema, das wir etwas tiefer bearbeiten. Bis dahin, schaut doch mal in die Shownotes. Ich habe euch ein paar hilfreiche Links hinterlassen. Außerdem schreibt uns, wie gesagt, an arbeit-trifft-gesundheit@vdbw.de. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen oder Wünsche für die nächsten Folgen im kommenden Jahr 2026. Für diesmal könnt ihr euch folgende drei Take-Home-Messages mitnehmen. Erstens. Die Arbeitswelt unterliegt einem permanenten und intensiven Wandel, klimatisch, technologisch und gesellschaftlich. Zweitens, die Arbeitswelt bietet enormes Potenzial zur gesundheitlichen Prävention, das heute noch nicht ausgeschöpft wird. Und drittens, die Arbeitsmedizin wird immer sichtbarer. Ja, also die-arbeitsmedizin.org. Dort findet ihr auch unsere Kernbotschaften. Also wofür die Arbeitsmedizin eigentlich steht. Und damit bleibt mir jetzt nur noch, mich an dieser Stelle für diesmal zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast. Tschüss!